Wer ist das? Wir sind eine Gruppe von Freundinnen Israels, die hier aus dieser Umgebung kommen. Einige kommen auch aus den Grenzen über aus Friesland hinaus. Deshalb haben wir sie auch Umzu genannt. Ne? Also, und wir versuchen, die als Freunde Israels auch für Israel hier im schönen Ostfriesland dazustehen und Veranstaltungen zu planen. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt in Leer mit einem Stand in der Adventszeit und haben so einiges gemacht. Hin und wieder sind wir in Israel. Und wer mehr darüber informiert werden möchte, kann sich gerne anschließend in einer Liste eintragen, die hier vorne ausliegt. Die Datenschutzverordnung müsste unterschrieben werden. Und dann versorgen wir gerne mit Informationen. Ja, herzlich willkommen auch in dem erweiterten Freundeskreis dazu. Wenn Sie da Interesse dran haben, sind wir gerne bereit, Freunde in diesen Kreis mit aufzunehmen. Und am 28. Juni, ich weiß, das ist noch weit hin, aber der Tag kommt, so Gott will, ganz bestimmt, wollen wir hier in diesen Räumen auch ein kleines Israel-Fest feiern. Das heißt, mit etwas Essen und Trinken, israelischer Musik wollen wir uns nochmal intensiver vorstellen und gucken, wer wir sind. Ja. Und wir werden auch in der FEG Hesel, das ist hier schon fast Tradition, das Passafest feiern. Das finden wir als sehr wichtig und achten es als sehr wichtig, dass wir wissen, was bedeutet es, was hat Jesus seinerzeit gefeiert beim Abendmahl und was war da los und was hat das mit uns heute zu tun, mit unseren Gemeinden? Wie hängt das mit dem Abendmahl zusammen, was wir als Kirchen und Gemeinden ja kennen? Ja, soweit dazu. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, bitte sprecht uns gerne an. Stehen gleich hier hinten in diesem Bereich, wo man auch ein paar Kleinigkeiten erwerben kann und sind gerne für Fragen da. Gut, soweit dazu. Ich möchte jetzt Johannes nach vorne bitten. Der Abend wird so fortgehen, dass wir jetzt seinen Vortrag hören und im Anschluss haben wir die Möglichkeiten, vier Fragen zu beantworten. Also wer flott ist und gute Fragen hat, kann sie sich schon mal überlegen oder aufschreiben. Auf alle Fälle haben wir ein bisschen Platz, dann noch etwas zu beantworten. Und Johannes, vielleicht kommst du mal vorne. Ich möchte ganz kurz vorstellen, wer du bist. Und dazu machen wir das einfach so, dass ich dir ein paar Fragen stelle. Und viele kennen dich.
Vier.
Ja. Ungefähr. Also viele von uns kennen dich ja schon, aber einige noch nicht. Und ganz besonders für dich möchte ich einmal ganz kurz fragen. Wie kommt es, dass du nach Israel gezogen bist? Warum wohnst du als Schwabe plötzlich in Jerusalem?
Das frage ich mich seit 25 Jahren.
Okay. Nächste Frage.
Das ist tatsächlich die Frage. Also wir sind vor 25 Jahren für 1 bis 2 Jahre dorthin gegangen und entdecken seitdem, was Gott da von uns will. Und ein Teil dessen, was er will und warum er uns dorthin gebracht hat, ist, was wir jetzt heute Abend auch hier erleben. Nämlich, dass ich euch besser oder helfe, besser zu verstehen, was dort vor sich geht. Aber eigentlich, und das ist das Schöne, was ich hier erlebe, eigentlich sind wir so ein Teilchen in einem größeren Puzzle, zu dem zum Beispiel auch die ostfriesischen Israel-Freunde gehören. Umzu, was heißt Umzu?
Drumherum. Also, die nehmen wir auch noch mit.
Man lernt nie aus. Ja. Und das ist ja nicht nur hier, sondern ich merke, dass Gott da was macht und ein Netzwerk aufbaut. Und das ist schön.
Erzähl uns kurz was von deiner Familie. Du bist verheiratet.
Ich bin verheiratet, wir haben 5 Kinder. Wenn mich die Leute dann so erschrocken ansehen, dann sage ich, ich darf das, ich habe Migrationshintergrund. Also, und mittlerweile schleppen diese Kinder jetzt auch schon Schwiegerkinder an und man wächst so und wird zum Stamm, wie das in Israel so ist, ja.
Wie oft bist du in Deutschland zu Vorträgen oder außerhalb von Israel?
Oh. Also ich bin nicht nur in Deutschland, meine nächste Reise geht nach Uganda. Das letzte Mal war ich in Holland vor 3 Wochen. Wie oft, es ist nicht regelmäßig. Ja. Ich gehe da gerade Schritt für Schritt. Ich merke, dass ich vielleicht etwas zurückschrauben muss, konzentrieren muss, was ich tue. Ich habe das jetzt nicht, das sind bestimmt 5, 6, 7 Mal im Jahr.
Was ganz wichtig ist, aber hast du es geschafft, dein Lieblingsessen aus Deutschland mit nach Israel zu nehmen oder hast du dich an die israelische Küche schon gewöhnt?
Also mit der Frage nach dem Lieblingsessen, das hätte ich mich auch vorher fragen können, ob die Frage stellen darf. Ja, okay. Also, das hängt ja viel mit der Lieblingsfrau zusammen, also mit meiner Frau, ja. Und meine Frau ist Tschechin und die haben dort ein anderes Lieblingsessen als im Schwäbischen, ja. Das mit der Spätzle ist ein Problem. Aber ich habe mittlerweile, ich habe 3 Töchter und die haben eine Spätzlesmaschine mitgebracht und so gibt es das ab und zu mal, ja.
Okay, und die letzte Frage und ich gehe, während du die Frage beantwortest, von der Bühne runter, damit du auch Zeit genug hast, die zu beantworten ist. Wann fing es an, dass du dich für Israel interessiert hast? Wann in deinem Leben war der Punkt, wo, ich meine, das ist ja nicht normal, dass man als Schwabe plötzlich in Jerusalem wohnt. Wann war das und was war der ausschlaggebende Punkt?
Also zunächst mal, so ganz unnormal ist es nicht. Die Schwaben haben in Jerusalem schon seit langem ihre Finger drin. Okay. Und zwar, wer hat mehr Scherim gebaut? Ein Schwabe. Ja, Konrad Schick, ich weiß nicht, ob der Name etwas sagt, der wurde von Krishona ausgesandt. Und man kann heute durch Jerusalem sehen, und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon dort war, wenn Sie an der Ben Yehuda nach oben geht, steht doch so ein Torbogen, wo Talita Kumi draufsteht. Ja. Das hat auch der Konrad Schick gemacht. Das war mal im 2. Stock oben der Bogen vom Kaiserswerther Diakonissenhaus in der Prophetenstraße. Du bist ja heute also vermutlich mit dem Jerusalem-Marathon alles abgelaufen. Ja. Er kennt Jerusalem besser als ich. Also so verrückt durch die...
Okay.
Das steht in der Prophetenstraße, steht sein Haus. Also es gibt eine ganze Reihe schwäbischer Spuren in Jerusalem. Wann hat es bei mir angefangen? Eigentlich hat es mein Großvater angefangen und in gewisser Weise verwalte ich das Erbe meines Großvaters, der schon in den 30er Jahren von der Bibel her gesehen hat, dass Gott was mit diesem Volk tut. Und als ich dann als 18-Jähriger für ein Jahr dorthin gegangen bin, um mit Holocaust-Überlebenden zu arbeiten, da war ich nicht so wirklich begeistert und habe mich entschieden, ja. Sondern ich bin gegangen, weil ein Onkel das gesagt hat. Und auch danach, später dann, ich hatte ja eigentlich andere Pläne. Es hat sich so Schritt für Schritt für Schritt entwickelt.
Okay. Vielen Dank.
Hast du noch eine 5. Frage oder was?
Nee, wir lassen es bei den 4 und alles Gute.
Matthias, danke. Wenn wir uns heute Abend Gedanken machen zu die heutige Lage Israels im Licht der Bibel, dann möchte ich vielleicht eines ganz klar sagen. Ich sehe mich hier nicht als derjenige, der jetzt alles versteht. Und ich werde auch nicht sagen, hier steht's und so ist es. Sondern was ich mache, ist, ich beobachte als Journalist, was in Israel vor sich geht. Und ich bin Bibelleser. Und ich bin sehr vorsichtig geworden, Dinge zu schnell zu verbinden. Und ich bin noch vorsichtiger geworden, Voraussagen zu machen. Ich möchte es einmal so hart sagen. Ich glaube, dass das Spekulation Sünde ist. Und ich denke aber, was ganz wichtig ist, wenn wir als Christen davon ausgehen, dass unser Vater im Himmel Weltgeschichte macht, dass ihm das nicht egal ist, dass das, was hier in dieser Welt passiert, dass das sein Tun ist und dass er derjenige ist, der Völker lenkt, dann ist es für mich etwas, ich sage jetzt mal, dass ich sein Wort ernst nehme, sein Handeln ernst nehme und ob es jetzt Fußspuren oder Fingerabdrücke sind, weiß ich nicht, ja. Aber seine Fußspuren, seine Fingerabdrücke in dieser Weltgeschichte zu sehen und zu verstehen. Und ich bringe manchmal das Bild, ich weiß nicht, wer von Ihnen war schon in Israel, dass ich so etwas, ne, also doch, was kommen Sie denn heute Abend hierher? Also sie, ich weiß, alle mit der Esther als, ja, als Schüler schon oder so, ja. Sie waren bestimmt dann oben im neuen jüdischen Viertel und haben runtergesehen auf die Westmauer, auf die Klagemauer. Und sehen so links drüber dann den Felsendom, die goldene Kuppel, ja, und rechts die Al-Aqsa-Moschee. Wenn Sie das mal als Bild sehen, dass Sie von dort oben diesen Überblick haben, Sie sehen noch die Altstadt, ja? Das ist eine ganz andere Perspektive, als wenn Sie unten direkt an der Mauer stehen und diese riesigen Steine sehen. Sie sehen, wie die mittlerweile schon von vielen Küssen und ungewaschenen Händen ganz speckig sind, ja? Und dann die kleinen Zettel drin, ja? Wo mich immer wieder juckt, doch mal einen aufzumachen. Aber das darf man nicht, ja. Das wäre Vertrauensbruch, aber wie auch immer. Also, es ist eine ganz andere Perspektive, ob ich ganz nah dran stehe oder weit weg. Und sehen Sie, wenn Sie hier in Ostfriesland sitzen und ich in Jerusalem, dann ist es eigentlich diese doppelte Perspektive. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Ich erzähle Ihnen aus meiner Perspektive. Und ich möchte Ihnen einfach Mut machen, auch wenn ich heute Abend Dinge sage, wo Sie vielleicht sagen, ah, das reibt jetzt oder das mag ich gar nicht oder das würde ich anders sehen. Wir haben ja nachher, mal gucken, ob er bei den 4 Fragen bleibt, ja, aber wir haben ja nachher noch Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Und ich finde es unwahrscheinlich spannend, das nachzuverfolgen, was Gott tut. Aber gehen wir vielleicht zuerst mal in die aktuelle Lage rein. Als ich heute Morgen abgeflogen bin, ist eine Rakete auf Israel gefallen. Sie haben das wahrscheinlich mitgehört und das sind 7 Menschen, zum Teil sehr schwer verletzt worden. Erlauben Sie mir hier eines zu sagen. Ich weiß nicht, was in den nächsten Tagen passiert. Ich weiß, dass Reservesoldaten einberufen sind. Das heißt dann für uns immer, dass wir rumgucken und fragen, wer aus welcher Familie musste jetzt gehen. Wir haben auch bei uns in der Gemeinde um die 20 junge Leute, die in der Armee sind. Also das ist eine sehr, wie soll ich sagen, eine Sache, die sehr nah an uns dran ist. Das Ziel Israels mit seinen Militäraktionen auch jetzt ist nicht, den Palästinensern eins zurückzuzahlen. Wissen Sie, warum es jetzt Neuwahlen gibt? Weil der Herr Avigdor Lieberman, der Verteidigungsminister Israels, zurückgetreten ist, weil der hier immer sogenannte Hardliner Benjamin Netanyahu ihm nicht erlaubt hat, im Gazastreifen richtig mal reinzupacken. In den letzten Wochen und Monaten sind immer wieder Raketen auf Israel gefallen. Also es war nicht einmal und dann brennt da was durch. Das Ziel Israels ist, dass dieser Raketenbeschuss aufhört. Man hat hier alles Mögliche probiert. Man hat unwahrscheinlich viel Geld reingeschickt. Man hat sich zurückgezogen aus dem Gazastreifen. Man hat zurückgeschlagen. Man ist einmarschiert. Ich sage es Ihnen ganz offen, wenn ich mit Menschen spreche, zum Teil auch mit hohen Militärs, man ist ratlos, was man damit machen soll, mit diesem Streifenland. Und ich weiß nicht, wenn Sie zurückgehen in der Geschichte, ob Ihnen das aufgefallen ist. Die Ägypter haben den Gazastreifen nie annektiert vor 1967. Also zwischen 1948 und 1967 war der Gazastreifen ägyptisch besetzt. Er war nie annektiert, weil Ägypten ihn nicht wollte. Als 1979/80 der Friedensvertrag mit Ägypten abgeschlossen wurde, da haben die Ägypter den Israelis gesagt, zieht euch aus allem zurück, was Ägypten ist, aber nicht aus dem Gazastreifen. Den wollen wir nicht. Das ist ein sehr, sehr problematisches Stück Land mit einer sehr problematischen Bevölkerung. Und niemand will sie. Ich sage jetzt nicht, wenn Sie jetzt hier einen Palästinenser hätten, der Ihnen das erzählen würde und der Ihnen sein Leid klagen würde, der wird Sie nicht anlügen. Das ist eine sehr problematische Situation und überlegen Sie sich, wie Sie fühlen, denken würden, wenn Sie jetzt im Gazastreifen geboren wären und sich das nicht ausgesucht hätten. Was Israel möchte, Was Israel versucht, ich habe gerade eben die Nachricht bekommen, dass Israel das Büro des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh zerstört hat. Also da, Israel geht da sehr gezielt vor, um den Leuten klarzumachen, hört auf damit. Oder der Hamas zu sagen, nehmt das in die Hand, übernehmt Verantwortung, übernehmt die Kontrolle. Aber nochmal, ich weiß niemanden, der das sagen würde, da oder dort ist die Lösung. Ich möchte Ihnen vielleicht auch noch eines sagen, wenn Herr Netanyahu sich so lange zurückgehalten hat und derjenige ist, der immer wieder zwei Schritte zurücknimmt und die Bevölkerung, vor allem um den Gazastreifen herum, sagt, warum macht ihr nichts? Dann macht er das im Namen des Volkes. Und wir wissen alle, die wir unsere jungen Leute dort in der Armee haben und die sehen und Gesichter vor uns haben, dass auch wenn Israel den Krieg gegen die Hamas irgendwie gewinnen sollte, was auch immer gewinnen ist, dass unsere jungen Leute diejenigen sind, die den Krieg auf jeden Fall nicht gewinnen. Wer Kinder oder Leute aus der Gemeinde, junge Leute im Krieg hatte, der weiß, dass die mit Traumata zurückkommen. Und manchmal bin ich erstaunt, wie hier in Deutschland drüber geredet wird, wie wenn es um ein Schachspiel ginge. Wie man Israel Vorwürfe macht. Ich will nicht in der Haut von dem Herrn Netanyahu stecken, jetzt wenn es darum geht, diese Entscheidungen treffen zu müssen, wie es da weitergeht. Und das ist ganz bestimmt nicht, Sie werden das in den nächsten Tagen lesen, dass es wahrscheinlich in Zusammenhang gebracht wird mit dem Wahlkampf. Wenn der Herr Netanyahu im Wahlkampf hätte besser dastehen wollen, dann hätte er wahrscheinlich schon lange das gemacht, um was es jetzt geht. Ich weiß nicht, wohin es führt, ja? Aber es geht nur darum, das einzustellen, aber da ist eine riesen Ratlosigkeit da. Vielleicht ein Faktor, den Sie sehen müssen, der für uns ganz schwer nachvollziehbar ist hier in Mitteleuropa oder vielleicht auch für alle Nichtjuden ganz schwer nachvollziehbar ist, der aber untrennbar zum, wie soll ich sagen, jüdischen Empfinden oder zur Weltsicht, zur Perspektive des jüdischen Volkes gehört, ist die Tatsache, dass Juden gehasst werden, seit es sie gibt. Das Volk Israel wird gehasst, seit es existiert. Und es gab immer irgendwo irgendjemanden, der gesagt hat, ich will dieses Volk auslöschen. Und nicht selten waren das Weltmächte. Wir haben jetzt gerade das Purimfest gefeiert. Und wenn Sie einmal das Buch Esther lesen, da ist es der Haman, der sagt, dieses Volk muss vernichtet werden. Das zieht sich durch. Das hat kein Ende gefunden im Dritten Reich. Wissen Sie, was die Hamas heute will? Und das, was ich Ihnen jetzt sage, ist nicht, dass ich hier sage, ich habe das von dort und dort gehört. Oder Sie können es nachlesen. Jeder, der Zugang zum Internet hat, kann die Hamas-Charta nachlesen. Was die Hamas möchte, ist nicht nur ein Ende der Besatzung. Was die Hamas möchte, ist nicht nur ein Ende des jüdischen Staates Israel. Was die Hamas möchte, ist die Vernichtung des jüdischen Volkes weltweit. Jetzt müssen Sie eines sehen, und das ist eines der großen Probleme, wenn es darum geht, einander zu verstehen. Und ich meine jetzt einander zu verstehen, vor allem, dass deutsche Leute und also Menschen im Nahen Osten verstehen. Wir Deutschen denken, wir sind unwahrscheinlich philosophisch. Wir denken in Kernsätzen und die müssen dann 1, 2, 3 abgehakt werden. So dogmatische Thesen. Diese dogmatischen Thesen finden Sie in der Hamas-Charta, wo es um Menschenrechte und Religionsfreiheit geht. Die meisten in der Hamas unter der Führung sind Professoren, sind Ingenieure, sind Ärzte. Hochausgebildete Leute. Die wissen, was sie hören wollen. Und das finden sie in der Hamas-Charta. Das für einen Orientalen aber Eigentliche wird in Geschichten weitergegeben. Das müssen Sie wissen, dass im Orient Dinge, die eigentlichen Lehraussagen, das Bestimmende, wird in einer Geschichte weitergegeben. Und Sie haben das schwarz auf weiß in der Hamas-Charta, Sie haben es auf Deutsch in der Hamas-Charta. Ob Sie das verstehen, ist eine andere Frage. Aber Sie haben dort diese Geschichte aus den Hadithen, dass der letzte Tag nicht kommen wird, bis auch die Bäume und die Steine schreien werden, o Gläubiger, komm hier, hinter mir verbirgt sich ein Jude, komm, töte ihn. Das ist die Grundaussage, die ich zusammenfasse. Sie suchen die Vernichtung des jüdischen Volkes weltweit. Und jetzt müssen Sie noch eines sehen, das ist nicht die Diktatur der Hamas, die das arme, friedliebende Volk zu etwas zwingt oder gar verführt, sondern, und es ist auch nicht nur das palästinensische Volk, es ist die arabische Straße. Ich habe das in Syrien gemerkt, ich habe es in Jordanien gemerkt, ich habe es in Ägypten gehört. Sie können hingehen, wo sie wollen. Es ist das einfache Volk, das von einem furchtbaren Judenhass geprägt ist. Und die arabischen Führer, die palästinensischen Führer, mussten um ihr Leben fürchten, vor ihrem eigenen Volk, als rauskam, zu welchen Kompromissen sie mit dem Staat Israel bereit waren. Ich weiß, dass das total anders ist als das, was Sie hier hören. Aber das müssen Sie wissen, wenn Sie verstehen wollen, was dort vor sich geht. Jetzt möchte ich Ihnen eins ganz klar sagen. Ich habe viele arabische Freunde. Und ich sage das, was ich hier sage, nicht, weil ich Araberhass weitergeben möchte, nicht, weil ich was gegen diese Leute hätte. Ich sage es umgekehrt. Wer diesen Urgrund des Nahostkonflikts verschweigt oder auch nur bagatellisiert, macht sich mitschuldig an dem, was dieser Hass auf das jüdische Volk bewirkt. Ich sage Ihnen das weiter, weil ich meine arabischen Freunde mag und weil ich nicht will, dass dieser Sog weitergeht. Sehen Sie, ob Sie das jetzt Antisemitismus, Antizionismus, Judenhass, Judenfeindschaft nennen, das wandelt sich immer wieder. Es bleibt dieser abgrundtiefe Hass aufs jüdische Volk. Wenn ich dagegen etwas sage, wenn ich da sehr kompromisslos bin, dann nicht deshalb, weil ich Angst um Israel hätte. Ich habe keine Angst um Israel. Ich habe Angst, ich habe große Sorge um denjenigen, der das jüdische Volk hasst. Wenn Sie sehen wollen, was mit einem Volk passiert, das sich auf die Fahne geschrieben hat, das jüdische Volk auszurotten, dann sehen Sie sich Deutschland 1945 an. Wer das jüdische Volk hasst, vernichtet und bedroht sich selbst. Und ich denke, wenn es Leute gibt, die ein Herz für die Araber haben, dann sollten sie das in einem Zusammenhang und in einem Rahmen, wo das möglich ist, sollten sie das anbringen und nicht einfach nur drüber weggehen und meinen, wenn jetzt Israel reinhaut, dann ist natürlich das die Schuld Israels. Ich sage jetzt nicht, dass Israel alles richtig macht. Und der Krieg, der dort seit Jahrzehnten immer wieder aufflammt, der hat seine Folgen auch der bringt Verletzungen mit sich und der bringt natürlich auch gegenseitigen Hass mit sich, aber das ist nicht der Urgrund. Jetzt habe ich Ihnen das ganze Negative gesagt. Denn wir können den ganzen Abend hineingehen in diesen Konflikt, der vor sich geht. Aber ich möchte Sie gerne in ein Bild hineinnehmen, das ganz anders aussieht. Sehen Sie, das Volk Israel, das jüdische Volk, sah und sieht sich diesem Hass ausgesetzt. Es ist der Iran, der sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Es ist die UNO, die das akzeptiert und Israel dauernd und immer wieder verurteilt. Es ist der Bundestag, der sich jetzt wieder einmal dagegen entschlossen hat, da etwas grundlegend zu verändern, und zwar ganz offiziell. Und die Große Koalition hat mit einer Ausnahme dafür gestimmt, also dagegen gestimmt, im Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik Deutschland etwas zu verändern, mit allen möglichen diplomatischen Begründungen. Ich sage es Ihnen ganz klar, aus israelischer Sicht klingt das hohl, wenn ein Deutscher kommt und sagt, wir sind Freunde Israels. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, dann sagen Sie das in Israel nicht. Warten Sie darauf, bis die Israelis anhand dessen, was sie tun und was sie sind, Ihnen das sagen, du bist ein Freund. Aber dass wir sind doch Freunde Israels, die kommen alle so. Ja? Das klingt hohl angesichts dessen, was hier los ist. Aber wissen Sie was? Israel ist ein sehr, sehr, wenn ich das Volk ansehe, wenn wir dort leben, trotz diesem ich sage jetzt mal, dunklen Hintergrund um uns herum, vor allem in Richtung Westen. Wir leben heute in Israel so sicher wie noch nie. Wenn Sie in die Geschichte des jüdischen Volkes zurückgehen und sagen einmal, seit Abraham sind das 4000 Jahre, so viel militärische Macht, wie Israel heute hat, hat es noch nie gehabt. Ich weiß, dass Christen gerne hören wollen, dass Israel existenziell bedroht ist. Aber ich möchte Ihnen ganz klar sagen, wer heute Israel existenziell bedroht, der bedroht die Existenz der Welt. Wer heute Israel existenziell bedroht, der bedroht die Existenz der Welt. Ich kann jetzt hingehen, wo ich will. Israel ist wirtschaftlich ein Powerhouse. Es ist die Startup-Nation Nummer 1. Es ist der größte Exporteur von Know-how weltweit. Wissen Sie, dass der neue israelische Schekel, das heißt die Israelreisenden und die Israelprodukte kaufenden, die wissen das sehr wohl, der neue israelische Schekel ist die stärkste Währung weltweit. Ich weiß von keiner anderen Währung, die nicht gegenüber dem Schekel abgenommen hat in den letzten 10, 15 Jahren. Also wenn Sie mir mein Gehalt in Euro gegeben hätten vor 15 Jahren und das in den letzten 15 Jahren nicht verändert hätten, bis heute, unverändert in Euro bekommen, dann würde ich heute ein Drittel weniger bekommen als vor 15 Jahren. Gegenüber dem Schekel ist der Euro in den Keller gegangen. Dasselbe ist wahr für den Dollar. Dasselbe ist wahr für den Schweizer Franken. Also Israel steht wirtschaftlich so gut da, wer heute Israel boykottieren möchte, der muss nicht nur jedes Smartphone ausschalten, jedes. Nicht nur jeden Computer, jedes Tablet. Der sollte, wenn sein Auto jünger ist als 4, 5 Jahre, sollte sein Auto abstellen und nicht mehr fahren. In all diesen Dingen steckt israelisches Know-how. In Israel wird es so gemacht, dass man eine Firma aufbaut, dass man sie zwei, drei Jahre erfolgreich führt und dann für Millionen, manchmal schon für Milliarden ins Ausland verkauft. Mit den gesamten Lizenzen. Und es tut sich dann auch viel besser, wenn die israelische Idee, was weiß ich, als Made in Germany oder Made in Taiwan oder was weiß ich was, verkauft wird, klingt viel besser als Made in Israel. Da kann man auch nicht mehr viel boykottieren. So funktioniert das. Eine weitere Sache ist, Israel hat heute so viele und so gute Beziehungen weltweit wie noch nie. Die Beziehung zu Europa ist im Eimer. Die Beziehung zu Deutschland ist auf dem absteigenden Ast. Das wird hier nicht so deutlich gesagt, weil Deutschland nach wie vor und Europa nach wie vor aus israelischer Sicht das Land ist neben Amerika, das uns von den Werten her, also vom ideologischen Hintergrund her, am nächsten steht. Wo wir uns, ich sage jetzt mal, von der Atmosphäre her am wohlsten fühlen. Europa ist, wenn ich das richtig weiß, der größte oder zweitgrößte Handelspartner Israels. Wirtschaftlich ganz, ganz wichtig, aus israelischer Sicht. Europa ist entscheidend, vor allem auch Deutschland, entscheidend in der Sicherheitszusammenarbeit. Denken Sie an die U-Boote, die dorthin geliefert werden. Aber auch im Geheimdienstbereich. Sie können im Negev Deutsche treffen. Übrigens, diese Deutschen, wenn es Polizisten sind oder Soldaten, reden ganz anders über Israel als die öffentliche Meinung hier in Deutschland. Ganz anders. Und natürlich gibt es einen kulturellen Austausch. Aber wissen Sie, wo das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel im Eimer ist im Bereich, oder wie sagt man das, einfach kaputt ist im Bereich der Politik. Und wenn jemand fragt, ja, wie sehen uns die Israelis, dann muss ich sagen, wir werden als Deutsche in Israel schlicht nicht mehr ernst genommen. Man ignoriert uns. Ich bekomme jeden Tag einen Medienspiegel aus dem vom Government Press Office, das wäre hier das Bundespresseamt, das ist in Israel eingegliedert ins Büro des Ministerpräsidenten. Also da bekomme ich täglich einen Medienspiegel. Was wird weltweit in den Medien über Israel geschrieben? Das sind chinesische Medien, indische Medien, Amerika natürlich ganz groß. Die arabische Welt wird sehr beachtet. Spanien, Italien noch, aber Spanien ist dann schon wieder interessant wegen Südamerika, wegen Spanischen. Dann gibt es diesen einen Abschnitt Europa, Australien und Neuseeland. Das ist ein Abschnitt, wo dann die Links zu den verschiedenen Artikeln kommen. Wissen Sie, was da fehlt? Da gibt es überhaupt keine deutschen Medien. Die werden in Israel schlicht nicht gesehen. Warum sollte man sich auch dauernd ärgern über Schwachsinn und Unsinn, der geschrieben wird? Ich war vor einiger Zeit, das Lustige an diesem Abschnitt von Europa, Australien, Neuseeland ist, dass die Hälfte ungefähr in diesem Abschnitt Anadolu Press ist. Ja, Sie haben recht gehört, Sie wissen wahrscheinlich, wo das ist, ja? Aus der Türkei. Es ist die Frage, wie wird die Türkei eingeordnet unter Europa, Australien und Neuseeland? Da müssen Sie israelischen Blickwinkel verstehen. Die Israelis halten sich selbst für Europäer. Und wenn Sie nach Westen sehen oder nach Nordwesten, kommt da zuerst die Türkei. Das kann ja nicht Asien sein, oder? Ich meine, Sie haben da einen anderen Blick. Das ist ganz bestimmt auch nicht die arabische Welt. Fragen Sie jeden Araber, was er von den Türken hält. Also, ich will das jetzt nicht verteidigen, ja? Ich war vor einiger Zeit mit der Journalistengruppe im Government Press Office. Ich kenne den verantwortlichen Beamten dort. Und ich habe ihn dann, also vorher hat man sich da alles hin und her erzählt. Ihr seid unsere besten Freunde, ja, wir sind eure besten Freunde. Und es gibt nirgends so gute Zusammenarbeit und da. Und wir mögen euch und wir reisen alle nach Berlin. Und verstehen Sie die ganzen Sachen, die man sich so erzählt? Dann habe ich diese Frage gestellt, ich kriege diesen Medienspiegel täglich. Sag mal, warum taucht da deutsche Presse gar nicht auf? Und dann peinliche Stille und dann sagt dieser Beamte, ja, wir haben hier niemanden, der Deutsch spricht. Dann guckt er mich an und hat gemerkt, dass das wohl eine etwas dumme Aussage war und meint dann in meine Richtung, das war so halb ernst, halb, was mache ich jetzt mit der Situation, hat er gemeint, ja, vielleicht müssten wir dich mal anstellen. Und dann habe ich dann zurückgekontert und habe gesagt, das könntet ihr euch gar nicht leisten. Das war natürlich auch etwas frech, ja, aber da verstehen Sie, was mich bedrückt an der ganzen Sache ist. Deutschland hält sich für wahnsinnig wichtig. Wobei an manchen Stellen versteht man es vielleicht. Kürzlich hat ein deutscher Diplomat gesagt, wir sind hier keine Player, wir sind Payer. Das heißt, wir spielen hier nicht auf der politischen Bühne mit, wir zahlen. Und das stimmt vor allem, dass ein Haufen Geld in Richtung Palästinenser fließt. Unwahrscheinlich viel Geld. Aber ansonsten hat Israel sehr gute Beziehungen. Und das, was wir vorhin gesungen haben, dass die Leute kommen nach Zion, wissen Sie, wir sehen das, die großen Reisegruppen kommen nicht aus Deutschland. Kürzlich kam eine kleine Reisegruppe aus China, 3000 Leute. Was glauben Sie, was das mit den Israelis macht? Ja, ich bin gar nicht mehr so begeistert über die Touristen. Also wir sind jetzt, über 4 Millionen raus. Ja, ich fliehe die touristischen Orte. Da kriegt man keinen Stehplatz mehr vor lauter Indern und Leuten aus Singapur und Papua-Neuguinea und Nigeria. Und ich bin gespannt, was mich nächsten Monat in Uganda erwartet, wo ich eingeladen bin. Also verstehen Sie, das ist die ganze andere Welt, der Rest der Welt. Und der Blick aus israelischer Sicht geht in Richtung Osten, nicht in Richtung Europa. Was hochinteressant ist, ich habe Ihnen vorhin gesagt, was das Problem mit der arabischen Straße ist, dieser Judenhass. Und ja, da ist ein Problem mit der arabischen Welt, wo niemand eine Lösung hat. Aber der arabische Frühling, der ja diese arabische Straße hochgebracht hat und wo wir meinten, also der deutsche Außenminister hat zu uns Journalisten in Jerusalem gesagt, ich bin ein Fan des arabischen Frühlings. Man hätte gleich sagen können, ich bin ein Fan des Zweiten Weltkriegs. Wir gehen zahlenmäßig in diese Richtung, was die Toten betrifft. Und man kann auch sagen, ja gut, aus dem Zweiten Weltkrieg ist was Gutes rausgekommen, wenn wir die Bundesrepublik Deutschland vergleichen mit dem Dritten Reich. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Ich würde das nie sagen. Ich bin ein Fan des arabischen Frühlings. Das hat ganze Völker zerstört, ganze Kulturen furchtbar zerfleischt. Wissen Sie, was Sie hier mitbekommen an Flüchtlingen? Das sind noch die Glücklichen. Und das ist nicht ausgestanden mit ein oder zwei Generationen. Es ist furchtbar, was da kaputt ist. Aber wozu das geführt hat, ist, dass die arabischen Führer, also die Staatschefs, gemerkt haben, wir haben gemeinsame Feinde mit Israel. Und diese Extremisten, würden Sie jetzt sagen, also die arabische Straße, die Normalbevölkerung, ja, die hassen nicht nur Israel, die hassen auch die arabischen Führer. Und deshalb, jetzt gibt es noch einen weiteren Faktor, und das ist das Verhältnis mit der westlichen Welt. Und das gilt auch für Amerika, auch wenn der Herr Trump heute sehr umarmend mit dem Herrn Netanyahu auf der Bühne stand, weil ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, die Amerikaner haben anerkannt, dass die Golanhöhen ein Teil Israels sind. Und da freut sich natürlich Amerika. Aber man weiß auch in Israel, dass so schnell wie der Herr Trump gekommen ist, so schnell kann er wieder gehen. Und das Pendel kann sehr schnell in eine andere Richtung ausschlagen. Und was aus arabischer wie aus jüdischer Sicht im Nahen Osten klar ist, der Westen ist furchtbar unzuverlässig. Auf den Westen ist kein Verlass. Der einzige Partner, der zurzeit im Nahen Osten ernst genommen wird, der von außen kommt, ist Russland. Und das ist auch der Grund, warum Russland trotz aller Probleme mit dem Iran und trotz aller Probleme mit dem Herrn Assad selbst, und jeder weiß, dass das ein blutiger Diktator ist, aber warum Russland an ihm festgehalten hat, ist, um der gesamten arabischen Welt im Nahen Osten zu zeigen, wir sind zuverlässig. Wir lassen Leute, mit denen wir uns verbündet haben, nicht einfach fallen. Russland hat verstanden, dass ich sage jetzt einmal, der Image-Schlag für Amerika war, als sie den Herrn Mubarak haben fallen lassen. Nachdem sie 30 Jahre mit ihm zusammengearbeitet haben, hat er etwas gewackelt, hat man gesagt, ui, das ist ja ein blutiger Diktator. Dass das ein blutiger Diktator war, wussten wir alle schon lang. Aber dass man einen, mit dem man 30 Jahre zusammenarbeitet, in dem Augenblick, wenn er etwas wackelt, fallen lässt, wie eine heiße Kartoffel, das hat tiefe Spuren in der arabischen Welt und im Orient hinterlassen, wo ganz klar war, auf Europa, auf Amerika ist kein Verlass. Was das jetzt bewirkt ist, dass Sie, achten Sie mal darauf, Sie werden das sehen in den nächsten Jahren noch mehr, dass sich da so ein Viereck, ein Trapez herausbildet, Jerusalem, Amman, Hauptstadt von Jordanien, Riad, Hauptstadt von Saudi-Arabien und Kairo, Ägypten. Und ich erzähle Ihnen da eine Sache, die kann ich jetzt mittlerweile erzählen, weil sie immer offizieller wird. Aber ich hatte das schon vor ein paar Jahren gehört, dass in New York in einem Aufzug sich plötzlich der saudische Generalstabschef und der israelische Generalstabschef direkt gegenüberstanden, im Aufzug. Die dürfen eigentlich nicht miteinander reden, ja. Aber jetzt haben sie sich so nah gehabt und dann redet man natürlich. Und dann sagt der Saudi zum Israeli, weißt du was, lieben werden wir euch nie. Aber wir bewundern euch. Und dann sagt er ihm zwei Dinge, wo er sagt, wir bewundern euch nicht nur, wir wollen von euch lernen. Die eine Sache ist, ihr seid die einzige Wirtschaft im Nahen Osten, die aus dem Sand etwas geschaffen hat. Die Saudis wissen, dass die Zeit des Öls vorbei ist. Und sie wissen, dass 9 Millionen Israelis mehr Wirtschaftskraft haben als die gesamte arabische Welt. Und sie sagen, das wollen wir von euch lernen. Wie man eine nachhaltige Wirtschaft aufbaut. Und dann sagt er, und das Zweite, ihr seid das einzige Land im Nahen Osten, in dem die Bevölkerung die Regierung trägt. Ihr seid das einzige stabile Land im Nahen Osten und das wollen wir von euch lernen. Und sehen Sie, wenn wir uns in Europa immer darauf konzentrieren, auf den Konflikt, Was die Araber sehen, ist, wie gut integriert arabische Israelis im Staat Israel sind. Araber sehen, dass 20% der Israelis Araber sind und dass diese Araber in allen politischen Parteien, in allen Gesellschaftssegmenten im Staat Israel, allen politischen Parteien, vielleicht außer den ultraorthodox-jüdischen Parteien. Ja? Aber schon bei der Schas-Partei, das ist eine sephardische ultraorthodoxe Partei, die wird zum Teil von Arabern gewählt. In allen Schichten sind Araber in Israel vertreten. Wissen Sie, weil wir jetzt gerade über Gaza-Krieg reden, wissen Sie, dass 2014 der kommandierende General der Infanterietruppen, der israelischen Infanterietruppen in Gaza, dass das ein Araber war? Also der höchste Offizier, der die Infanterieleute im Gazastreifen gegen die Hamas kommandiert hat, war ein israelischer Araber. Wissen Sie, dass wir wissen nicht so recht, ob wir darauf stolz sein sollen oder ob es peinlich ist. Also eigentlich ist es peinlich, dass in den letzten Jahren ein Ministerpräsident, ein ehemaliger Präsident, ein ehemaliger Oberrabbiner, alle drei im Gefängnis saßen. Eigentlich ist es peinlich, ja. Aber wissen Sie, und sind wir mal stolz um dieser Sache willen, ja, wissen Sie, dass der oberste Richter, der in letzter Instanz seine Unterschrift gesetzt hat unter das Urteil für den Premierminister und den Präsidenten, dass die ins Gefängnis gehen, dass dieser oberste Richter Araber ist? Der heißt Samir Gibran. Der hat Verwandte auf der anderen Seite. Wenn er politisch anders denken würde, wenn er ein paar Kilometer woanders geboren wäre oder die Geschichte das anders gemacht hätte, würde er sich Palästinenser nennen. Das ist ein Israeli, der einen ehemaligen Präsidenten, Premierminister ins Gefängnis schicken kann. Sehen Sie, wenn Leute kommen und sagen, der Staat Israel sei ein Apartheidsstaat, dann weiß ich, dass die schlicht keine Ahnung haben. Dass sie schlicht nicht hineinsehen in das, was da vor sich geht. Ich sage nicht, dass es da nicht Unterschiede gibt, dass nicht Palästinenser leiden. Ja, es gibt Besatzung. Bitte nicht missverstehen. Aber diese Besatzung wird zum Teil von Arabern ausgeführt, die israelische Besatzung. Vielleicht erinnern Sie sich, vor ein paar Jahren sind auf dem Tempelberg, glaube ich, 4 Leute ums Leben gekommen. 2 Terroristen und 2 Polizisten, ja? Wissen Sie, dass alle 4 Araber waren? Wissen Sie, dass alle 4 Israelis waren? Wissen Sie, dass alle 4 Muslime waren? Das war nicht der Konflikt, den Sie sich wünschen zwischen Juden und Moslems, zwischen Israelis und Palästinensern. Ja, wir haben Probleme. Ja, wir haben eine ähnliche Bevölkerungszusammensetzung wie in Syrien. Und ja, da gibt es viel blutrünstigen Hass. Aber eigentlich, wenn Sie das Gesamtbild ansehen, dann ist Israel ein Friedensfaktor. Ich möchte jetzt noch in ein paar biblische Gedanken hineinnehmen. Matthias, bis wann muss ich fertig machen? Vor 5 Minuten? Vor 10 Minuten? Ich mache es ganz schnell. Ich mache aber nur eins, wenn Sie sagen nach dem Abend, weil Sie jetzt so viele sind, mache ich es jetzt schon. Wir sollten miteinander in Verbindung bleiben. Also ich habe heute Abend weder Bücher dabei, noch irgendwelches andere Material. Ich bitte Ihnen einfach nur an, mit mir in Verbindung zu bleiben, indem Sie mir Ihre E-Mail-Adresse lassen. Manche haben das ja wahrscheinlich hier auch schon. Ich bitte Sie auch um Ihren Namen und die Postleitzahl. Einfach deshalb, Sie wissen, dass ich Johannes heiße und in Jerusalem wohne. Und Sie kriegen dann meine E-Mail-Adresse. Ich wüsste gern, wer, dass es nicht so anonym ist. Ja? Lassen Sie das einfach mal durchgehen. Darf ich es Ihnen geben? Nur wer das möchte, in Verbindung bleiben, E-Mail-Adresse. Und schreiben Sie bitte so, dass ich es lesen kann. Ja? Erste Klasse, so ungefähr, so sauber schreiben, wie die Lehrer das machen. Was zeige ich Ihnen, wenn es jetzt um die biblische Einordnung geht? Ich könnte in Sacharja 12 einsteigen. Und das ist eine ganz interessante Sache, dass dort der Prophet davon redet, dass Jerusalem ein Taumelbecher ist, sagt Luther. Ja, es ist eigentlich ein Giftbecher, der einen Rausch verursacht, aber letztendlich selbstzerstörerisch ist. Ich habe Ihnen vorhin etwas über diesen Judenhass in der arabischen Welt gesagt. Und für mich ist das Phänomen des Selbstmordattentäters, wo sich ein junger Mensch selbst in die Luft sprengt und vor allem einen Erfolg hat, nämlich dass er selber tot ist. Das ist für mich symptomatisch. Und ich habe null Verständnis für diejenigen, die irgendwelches Verständnis dafür haben, dass das Gift, das hinter diesem Phänomen der Selbstmordattentäter steckt, ist ein selbstzerstörerisches Gift. Und für mich ist verwunderlich, wie präzise das zum Beispiel in Sacharja 12 zum Ausdruck kommt und wie präzise dann gesagt wird, dass Jerusalem ein Laststein ist für alle Völker. Fragen Sie mal unsere Regierung, warum sie sich so mit Jerusalem abgeben, warum das so wichtig ist. Warum sie nicht einfach sagen, geht doch und was weiß ich. Es gibt viele Hauptstädte, die uns nicht gefallen. Jerusalem, Israel, ist die einzige Hauptstadt, die wir in dieser Weise nicht anerkennen. Sagen Sie vielleicht, ja, es ist doch eine Hauptstadt, die ist besetztes Gebiet, die ist einer Urbevölkerung weggenommen worden. Ja, und was ist mit Washington? Das war vor 400 Jahren, hat es auch jemand anderem gehört. Gehen Sie zurück, was ist mit Brasilia, der Hauptstadt von Brasilien? Sehen Sie, da ist was ganz Eigenartiges da, diese Besessenheit mit Jerusalem. Und dann heißt es, und wer diesen Laststein wegheben will, wird sich daran wundreißen. Und dann kommt noch was Interessantes, dass es dort heißt, dass alle Völker des Landes gegen Jerusalem angehen werden. Ich bin mir nicht sicher, dass dort davon die Rede ist, dass alle Völker der Erde dorthin kommen. Wenn dort steht auf Hebräisch Kol Goyei HaAretz, dann habe ich den Verdacht, dass der Prophet gesehen hat, wer die Palästinenser sind. Und ich habe da jetzt nicht die Zeit dazu, mit ihnen hineinzugehen, aber ich habe ein Buch über die Palästinenser geschrieben und es war einer meiner Grundthemen, dass ich gefragt habe, wer seid ihr eigentlich? Man muss da etwas Raum gewinnen, dass es nicht in einem propagandistischen Zusammenhang passiert. Man muss viel Kaffee trinken, Wasserpfeife rauchen, was weiß ich was, zusammensitzen. Und dann stellt man fest, die Palästinenser sind ein Völkergemisch. Hesekiel spricht von einem Überrest der nichtjüdischen Völker im Land. Es ist interessant, wie präzise die Propheten das gesehen haben. Aber sehen Sie, dann heißt es hier zur Zeit, zu der Zeit, spricht der Herr, will ich alle Rosse scheuen und ihre Reiter irre machen. Das ist für mich was, das passt so präzise. Ross und Reiter sind bei den Propheten, das ist die militärische Macht. Ich habe vor ein paar Jahren mit einem amerikanischen Oberst, der lang in Irak stationiert war, gefragt, warum taumeln die Vereinigten Staaten eigentlich im Nahen Osten so von einem verlorenen Krieg zur nächsten Katastrophe, zur nächsten verlorenen Schlacht. Das ist ja nicht, dass sie da geradlinig gehen. Und auch wenn der Herr Trump jetzt sagt, er hätte den islamischen Staat besiegt, glauben Sie ihm nicht. An dem Punkt dürfen Sie mal dem Herrn Trump nicht glauben. Die Sache mit dem islamischen Staat ist noch lange nicht vorbei. Weil der islamische Staat die Straße repräsentiert hat. Und auch in Palästina, auch in den Palästinensergebieten. An vielen Stellen das repräsentiert hat, was die normalen Leute denken. Ich sage nicht, dass die Schlechtereien und der Umgang mit den Frauen das ist, wovon alle Araber träumen. Da gab es Auswüchse, die gingen in eine falsche Richtung für die Moslems. Und die hat dazu geführt, dass heute viele vor einem Scherbenhaufen stehen, vor einer, wie soll ich das sagen, sie haben eine teuflische Fratze einer Religion gesehen. Und das spürt man. Also da geht ein ganzes Volk durch eine tiefe Krise. Aber in vieler Hinsicht repräsentiert der islamische Staat das, was viele Araber denken. Leider. Viele normale Leute denken. Aber warum sind die Reiter, die Rosse, die Militärmächte so orientierungslos? Das heißt dann, aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker mit Blindheit plagen. Auch das sehen wir. Es ist interessant, wie gut es Israels geht. Das heißt hier, und die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen, die Bürger Jerusalems sollen sagen, meine Stärke ist in dem Herrn Zebaoth, ihrem Gott. Das, was die Bürger, was die Fürsten in Israel, was die Fürsten Judas in ihrem Herzen sagen, das werden sie so offen nicht hören. Aber als ich das letzte Mal den Herrn Netanyahu gesehen habe, also von Angesicht zu Angesicht mit anderen Journalisten zusammen. Da hat er uns Journalisten gesagt, lest die Bibel. Wenn ihr gut orientiert sein wollt und wenn ihr wissen wollt, was Sache ist, dann lest die Bibel. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, dass die Frau Merkel sowas sagt. Man ist immerhin eine Pfarrerstochter. Sie könnte mal auf die Idee kommen, ja? So rein aus Versehen. Jetzt passen Sie auf, jetzt sagt der Herr Netanyahu noch was weiter. Ist kein Pfarrersohn, ja? Nur nebenbei gesagt. Sagt der Herr Netanyahu noch was weiter. Er hat uns dann gesagt, lest die Bibel und nur, dass ihr es wisst, ich bin keiner von denen, die anderen predigen und es selbst nicht tun. Ich tu's. Ich weiß nicht, ob sich hier ein Ministerpräsident zum Bibellesen bekennen könnte. Also, ich wäre hier, für mich spricht dieser Sacharja-Text, lesen Sie einmal, mit einer Präzision in unsere Zeit hinein. Das ist verrückt. Ich möchte jetzt eines sagen, wenn ich mir diese Texte ansehe, muss ich vielleicht noch eines klarstellen, was mir klarer wird, dass ganz viele dieser Texte unwahrscheinlich lange Zeitperioden beschreiben. Es ist nicht so, dass wenn jetzt heute eine Sache eintrifft, muss morgen sofort das andere kommen, sondern manchmal denkt und handelt Gott über Generationen hinweg mit einem unwahrscheinlich langen Atem. Und ich beobachte das, ich sage nicht, dass ich da jetzt in allem recht habe. Sie haben es nicht vergessen, was ich am Anfang gesagt habe, ja? Sondern ich beobachte das. Ich möchte Sie auch auf eine Sache aufmerksam machen, was eine atemberaubende Sache in unserer Zeit ist. Und das ist die Rückkehr des jüdischen Volkes in sein Land. Wir haben in diesen letzten 5 Jahren zum ersten Mal seit 2.500 Jahren die Situation, dass die größte Ansammlung von Juden im Land Israel wohnt. Das ist jetzt in den letzten 3 bis 5 Jahren passiert. Noch vor 10, 15 Jahren wurde mir gesagt, the real Jews come from Brooklyn. Also die echten Juden kommen aus Brooklyn, aus New York. Heute lebt die größte Ansammlung von Juden weltweit gesehen in Israel. Immer noch leben die meisten Juden außerhalb des Landes Israel. Das ist die Tatsache seit der Zerstörung des ersten Tempels. Seit der Zerstörung des Salomonischen Tempels hat die Mehrheit des jüdischen Volkes außerhalb von Israel gewohnt. Und jetzt in den letzten Jahren, seit 2.500 Jahren, hat sich das zum ersten Mal gewendet. Und sehen Sie, das ist eine Sache, Jesus und seine Jünger haben diesem Zeitpunkt sage, stimmt es nicht ganz, es ist ein Zeitraum entgegengesehen. Wir verstehen das oft nicht und neutestamentliche Theologie versteht es nicht, weil sie die Begriffe nicht verstehen im Neuen Testament. Ich bringe Ihnen ein einziges Beispiel. In Apostelgeschichte 1, Vers 6 redet Jesus davon, das heißt die Jünger fragen ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Königreich für Israel? Sie kennen die Stelle wahrscheinlich. Und dann sagt Jesus, es ist eure Zeit nicht oder eure Sache nicht Zeit und Stunde zu wissen, sagt, sondern geht nach Jerusalem, wartet auf den Heiligen Geist und dann verkündet das Evangelium, ausgehend von Jerusalem über Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Jesus hat nicht gesagt zu seinen Jüngern, ihr habt ja keine Ahnung, ihr habt ja ganz die falsche Frage gestellt. Johannes Calvin hat gesagt, in dieser Frage sind so viele Irrtümer wie Worte. Die Jünger waren schlicht und einfach, hatten nicht verstanden. Ja, wenn die es nicht verstanden hatte, ich meine, die Kritik von Calvin geht dann gegen Jesus. Denn Jesus hat diese Jünger vorher 40 Tage lang unterrichtet. War Jesus so ein schlechter Lehrer? Er hat mit ihnen vom Reich Gottes gesprochen. Hat er in 40 Tagen nicht geschafft, denen rüberzubringen, um was es jetzt eigentlich geht? Und noch was, Jesus hat sich diese Jünger auserwählt. Das heißt es dort ausdrücklich. Und er hat einmal 70 Leute gehabt und dann hat er sie auf 12 runter und dann ist einer weggefallen, aber die 11, die noch da waren, hat er sich das so verwählt, dass es alles falsch war? Nein. Sehen Sie, dieses Wort für aufrichten, das da verwendet wird im Griechischen, das ist ein, wie sagt man da, ein Terminus technicus, wie sagt man da auf Deutsch? Also das ist ein Begriff, der wird in der Septuaginta im griechischen Alten Testament immer dann verwendet, wenn es darum geht, dass das Volk Israel mit dem Land Israel wieder vereinigt wird. Dass das Volk Israel aus der ganzen Welt zurückkommt ins Land Israel. Dieses Wort, dieses griechische Wort Apokatistemi, taucht auf zum Beispiel in Jeremia 23, wo es heißt, man wird nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der Israel aus Ägypten hervorgebracht hat, sondern so wahr der Herr lebt, der Israel zurückgebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie zerstreut hat. Da taucht dieses Wort auf. Bei Josephus Flavius, Geschichtsschreiber, so etwas nach Jesus, ja, der benutzt dieses Wort Apokatistemi, um von der Rückführung der Juden ins Land Israel zu sprechen. Und das war die Frage, die Jesus-Jünger bewegt hat an der Himmelfahrt. Und das war übrigens die Frage, wo der Heilige Geist klargestellt hat, dass das als letzte Frage, als letztes Gesprächsthema zwischen Jesus und seinen Jüngern da war. Und wissen Sie, wo dieses Wort noch einmal auftaucht? Es taucht auf, ich suche jetzt gerade in Apostelgeschichte 3, und es ist Vers 21, glaube ich, da heißt es, in der Predigt von Petrus redet er davon, dass Jesus aufgenommen wird, und dann heißt es, oder dass er der Christus ist, und dann heißt es, ihn musste der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten. Und jetzt kommt wieder dieses Wort, vielleicht kennen Sie es, da ist das Hauptwort die Rede von Apokatastasis Panton, da ist von der Wiederherstellung all der Dinge, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Was der Petrus hier sagt, er sagt, ja, die Zeit wird kommen, dass das Volk Israel zurückkommt, so lang wird Jesus im Himmel sein. Und sehen Sie, ich sage jetzt noch einmal, wir haben göttliche Zeitpunkte, ja, aber wenn es einen Hinweis darauf gibt, dass Jesus bald wiederkommt, dann ist es die Rückkehr des jüdischen Volkes in das Land Israel. Und zwar nach Aussage von Petrus. So, ich halte jetzt mal die Luft an, dass du mit deinen vier Fragen noch kommen kannst. Ich habe jetzt aber wirklich nur 5 Minuten überzogen, oder? Das sagst du lieber nichts dazu. Oh, Matthias.
Ja, okay. Das sind die vier Fragen. Während wir die Fragen stellen, geht hier ein Korb rum. Wer möchte, kann sich an den Kosten des Abends beteiligen. Und ich gebe mal Raum für die erste Frage. Das
da traut sich niemand mehr.
Nee, okay. Dann,
die zweite Frage. Sie dürfen auch kritische Fragen stellen. Die bringen mir persönlich am meisten. Oh, da drüben, ja. Ja, es gibt Probleme im Gazastreifen. Natürlich gefällt den Leuten nicht die wirtschaftliche Zwangslage. Natürlich gefällt ihnen nicht, eingesperrt zu sein. Natürlich gefällt vielen Menschen nicht, ich sage jetzt mal, ein Regime, das sehr autokratisch ist wie die Hamas. Woher diese Proteste kommen und wie diese Leute denken, und wer an die Macht kommen würde, wenn diese Leute oder diesen Menschen es gelingen würde, die Hamas zu stürzen, wage ich nicht zu sagen. Ich weiß, ich war 2008, ich kann jetzt heute nicht mehr wegen meines Visumstatus in Israel, also ich bin praktisch in jeder Hinsicht, sage ich jetzt mal, ein Israeli aus israelischer Sicht, ich kann nicht mehr in Gaza streifen. Ich war 2008 das letzte Mal, habe davor aber recht häufig. Die Herausforderung damals für die Hamas kam nicht von der Fatah, nicht von den gemäßigten Gruppierungen, sondern kam von den Salafiten, kam von Leuten, die wir Al-Qaida zuordnen würden. Von daher, ja, das sind Proteste, aber was diese Proteste bedeuten und wer da konkret protestiert, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Jetzt muss ich Ihnen auch noch eines sagen. Vielleicht, es ist für einen Araber kein Widerspruch. Und da kann ich Ihnen Namen nennen, da habe ich Gesichter vor mir, Leute, mit denen ich würde jetzt mal sagen, soweit man das da kann, befreundet sein kann. Also wir verstehen uns zum Teil recht gut, nicht inhaltlich, aber als Menschen. Es ist kein Widerspruch, dass jemand Hamas oder noch extremer ist und gleichzeitig für Juden arbeitet und gerne arbeiten möchte. Ein Freund von mir, der Geldwechsler ist in der Altstadt von Jerusalem, der sehr nah der Hamas steht, sagt mir schon vor Jahren, das Beste, was uns passieren kann, ist der Schekel. Wir wollen gar keine andere Währung. Ja, also deshalb, da kommen manchmal dann widersprüchliche Dinge raus, wo wir sehr aufpassen müssen, jetzt da irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, was das nach anderen Seiten hin, was das dann bedeutet. Und deshalb, ja, es gibt Proteste gegen die Hamas, es gibt Unzufriedenheit gegenüber der Hamas. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt zum Beispiel der Herr Abbas oder die Fatah am Kommen wäre oder dass die Leute plötzlich israelfreundlicher würden. Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute im Gazastreifen gerne in Israel arbeiten würden. Das heißt auch nicht, dass die automatisch jetzt gleich Anschläge machen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch nicht, dass die jetzt plötzlich pro-israelisch sind. Also ich stelle Ihnen das dahin, was ich jetzt auch aus persönlicher Begegnung weiß.
Ja, okay. Das war die Frage nach den Unruhen im Gazastreifen. Ist noch eine Frage da? Ja, bitte.
Die Frage wiederholen. Ich habe vorhin gesagt, dass Israel nicht alles richtig macht. Und die Frage war jetzt, wo ist Israel beteiligt, wo ist Israel Ursache des Konfliktes? Die Frage ist für mich deshalb schwierig, weil vieles, wenn wir jetzt über diesen Konflikt und über Maßnahmen an diesem Konflikt oder in diesem Konflikt, ob das jetzt militärische, wirtschaftliche, politische Maßnahmen sind, da möchte ich sehr vorsichtig sein, da bin ich nicht so schnell dabei zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Sondern ich beobachte da mehr, ich bin auch in vielen Stellen nicht der Experte. Ich kann manches, ich kann als Journalist, sollte man Experten kennen, wobei ich denke dann dran, dass kürzlich ein Experte, mit dem wir uns unterhalten haben, angefangen hat, ja Leute, wenn ihr mich als Experten eingeladen habt, und das war ein israelischer General, dann denke ich immer an meine jiddische Großmutter, die mir gesagt hat, Uzi, vergiss nie, die Arche Noah wurde von Laien gebaut und die Titanic von Experten. Aber diese Aussage, dass sie das, wenn es um Sicherheitsmaßnahmen geht, dass sie das von einem israelischen General hören, das sagt ihnen vielleicht schon viel. Die zweite Sache ist, Sie sehen das jetzt auch gerade im Wahlkampf, wie die Herren Generäle sich dort gegenseitig zerfleischen in ihren, in ihren Ausführungen, was man machen sollte. Von daher ist das ein Bereich, der sehr schwer ist. Wenn ich eine Grundstimmung annehme, wenn ich vorhin gesagt habe, die Hamas möchte die Vernichtung des jüdischen Volkes weltweit, und jetzt muss man da noch eines im Hintergrund sehen, dass es bei den einzigen freien Wahlen, die es in der palästinensischen Autonomie gab, 2006, wurde die Hamas bei einer Wahlbeteiligung von über 70% mit fast 70% gewählt. Das heißt, hat eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Ich sage jetzt nicht, dass die Palästinenser die Hamas alle gewählt haben wegen des Judenhasses. Bitte nicht missverstehen. Ich sehe viel, wo Araber und Juden miteinander können. Ja, und ich habe vorhin gesagt, an vielen Stellen sind Araber im Staat Israel sehr gut integriert. Aber das muss man auf der einen Seite sehen, das ist ein Riesenproblem. Wenn ich jetzt das gegenüberhalte, wie ist die Stimmung in Israel, dann muss ich sagen, dass ich in ähnlicher Weise, also ich kann es so sagen, ich kenne keinen Israeli, der keinen Frieden will. Ich kenne keinen Israeli, der den Arabern nicht ein Existenzrecht im Nahen Osten zugesteht. Ich kenne viele Israelis, die Araber los sein wollen. Das sind allerdings eigenartigerweise oft die linksgerichteten Israelis. Diejenigen, die heute noch für eine Zwei-Staaten-Lösung stehen, wollen das nicht, weil sie meinen, die Palästinenser hätten auch Rechte, sondern die wollen eine Zwei-Staaten-Lösung, weil sie die Palästinenser loswerden wollen. Ja? Und das wird, aber das ist eine Minderheit. Die meisten haben begriffen, ganz gleich, wo wir die Grenzen ziehen, wir müssen irgendwie miteinander. In dem Augenblick, wenn Sie jetzt Israelis fragen, was bedeutet Frieden, was bedeutet Koexistenz und wie setzen wir es um, dann haben Sie einen Bürgerkrieg in Israel. Also zwei Juden, drei Meinungen. Deswegen, da muss man da nochmal genau hinsehen. Also, wenn Sie mich fragen, wenn ich jetzt die israelische Gesellschaft als Ganzes sehe, was da problematisch ist, die schlimmsten anti-israelischen Lügen, die schlimmsten Verleumdungen des Staates Israel, der israelischen Gesellschaft, kommen von Juden, von Israelis, von ehemaligen Offizieren der Armee. Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, dass ich mich, das, was man in Deutschland so gerne unterschwellig hört, ja, wenn ein Jude das sagt, ja, und wenn er negativ über Israel redet, wenn der das sogar sagt, dann muss doch stimmen. Da können Sie nicht davon ausgehen. Also ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ich kann Ihnen auch sagen, wer das gesagt hat. Der Mann heißt Yehuda Shaul, ist der Gründer von dieser Organisation Breaking the Silence, das Schweigen brechen, Shovrim Shtika. Der behauptet, und Sie haben das im YouTube, der behauptet, es seien Rabbiner, die das Wasser der Palästinenser vergiftet hätten. Das hat übrigens der Herr Mahmoud Abbas vom Europaparlament zitiert. Und daraufhin hat ein späterer deutscher SPD-Kanzlerkandidat getwittert eine inspirierende Rede. Und es gab stehende Ovationen im Europaparlament auf diese Rede hin. Verstehen Sie, das ist eine Aussage, die läuft genau auf derselben Ebene wie die Aussage, dass im Mittelalter die Juden die Brunnen der Christen vergiftet haben und deshalb die Pest ausgebrochen ist. Genau auf derselben Ebene. Der Herr Abbas wurde später darauf hingewiesen, dass das nicht stimmt, dass es faktisch falsch ist. Und dann hat Herr Abbas gesagt, ja, ist ja klar, die Juden lügen. Aber die Sache war raus. Und verstehen Sie, da gibt es einige derlei Dinge, die höchst problematisch sind und die aus der israelischen Gesellschaft selbst kommen. Wo ich nicht mitmachen werde, ist mit dieser, ich sage jetzt mal, Kritik, dass man den Herrn Netanyahu kritisiert und sagt, ja, also Herr Netanyahu finde ich ganz schlimm, aber gegen die Juden oder die israelische Gesellschaft habe ich nichts. Das sage ich Ihnen von innen raus, Israel ist eine Demokratie und die Israelis werden auch bei den nächsten Wahlen wieder schuld dran sein, wer sie regiert. Auch in dem Chaos, das sie in politischen Parteien haben. Auch daran ist Israel selbst schuld. Und wenn ich jetzt reingehen sollte, seien das militärische Entscheidungen oder nur wie die Auto fahren, ja, da gibt es x Sachen, wo Israel alles andere als richtig handelt. Aber da muss ich jetzt sagen, da bin ich etwas vorsichtig, weil jetzt nur weil ich den deutschen Verkehr sehr viel angenehmer finde, sehe ich mir nicht unbedingt berechtigt, jetzt den israelischen Verkehr zu kritisieren. Also für diejenigen, die in Israel mit dem Auto unterwegs sind, wenn ihr das verstehen wollt, müsst ihr einfach nur sehen, dass die Israelis mit Heilsgewissheit fahren. Und in dem Augenblick, wenn das mal... Ja, und die andere Sache ist, sie fahren mit Heilsgewissheit. Ja? Und die andere Sache, die ihr verstehen müsst, im Gegensatz zu den Deutschen sind die Juden nicht unter dem Gesetz. Sondern da ist jedes Gesetz Diskussionsgrundlage, und zwar im täglichen Leben. Und das erleben sie im Verkehr. Ja? Und es gibt jetzt natürlich, das gibt an vielen Stellen, das geht bis ins Militärische rein. Ja? Ich habe es, ich sage jetzt mal, miterlebt, dass Waffen der israelischen Armee bei Stammesfehden benutzt wurden, wo Drusen und arabische Christen sich gegenseitig in Mrar fertig gemacht haben. Aber da ist das Problem, dass die israelische Gesellschaft so ist, dass sie die Araber mit in die Armee nimmt und ihnen Waffen gibt und sie ausrüstet und was weiß ich, das was überall gang und gäbe ist und dass die das dann dort einsetzen zu Hause, ist eben ein Problem. Das werde ich auch nicht verteidigen. Also da können wir, wenn wir Einzeldinge ansprechen, da bin ich ziemlich emotionslos, dann zu sagen, das oder jenes finde ich gut, aber ich möchte jetzt auch da ganz klar sagen, da geht es dann oft um Beurteilungen, wo ich vielleicht auch nicht wahnsinnig kompetent bin, sage ich jetzt mal, wenn es um Sicherheitsfragen geht oder um politisch weitreichende Entscheidungen. Noch eine Frage gibt's? Welcher Selbsthass? Sie meinen den Selbsthass der Juden. Also die Frage war, worauf der Selbsthass der Juden zurück, ich habe es gesehen, ja, zurückzuführen ist. Ich weiß nicht, ob das immer ein Selbsthass ist. Das wird manchmal von Israelis, anderen Israelis gegenüber gesagt, dass es selbsthassende Juden sind. Sehen Sie, wir haben in Israel eine sehr, sehr alte Tradition der Selbstkritik. Wenn Sie sehen, was die biblischen Propheten, was im Neuen Testament Juden über Juden sagen. Das sind Juden, die von Juden sagen, sie sind des Teufels Kinder. Das sind Juden, die über ihre eigene Obrigkeit sagen, ihr seid Schlangen und Otterngezücht. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen evangelischen Christen in Deutschland so haben über die Kirchenleitung reden hören. Und ich meine jetzt, verstehen Sie, wir sind da, ja, das sind, und das ist bis heute etwas, das, also das, wir müssen das auch sehen. Das ist problematisch, wenn wir da einfach Neues Testament als unser Wort zitieren, wird es sehr schnell zum Antisemitismus. Einfach, weil das nicht mehr um Selbstkritik geht, sondern um, da stehen dann wir als Nichtjuden gegenüber Juden da. Und das hat immer schon, auch in der Bibel, zum Teil, ich sage jetzt mal, über die Stränge geschlagen. Wenn die Leute sehr hart miteinander umgegangen sind. Ich weiß nicht, ob das Selbsthass ist. Es ist eine der Stärken des jüdischen Volkes, dass sie aus den Niederlagen Feste machen können. Und sehen Sie, das beste Beispiel ist vielleicht der Marathonlauf, ja, ist eigentlich ein Siegeslauf bei den Griechen, ja. Weißt du, dass es in Israel 400 Jahre früher einen Marathonlauf gab?
Nee, da war ich noch nicht da.
Da warst du noch nicht da. Das ist eine gute Ausrede. Aber da ist einer gelaufen von, wo heute Rosh Ha'ayin ist, hoch nach Shiloh. Und der hat dem Priester Eli eine Botschaft, sind ziemlich genau 42 Kilometer, hat dem Priester Eli eine Botschaft überbracht, dass die Bundeslade von den Philistern erobert worden ist oder geraubt wurde. Also das war eine Botschaft über einen Verlust, und zwar eine Botschaft über einen Verlust, der ein Gericht Gottes war, nach der Aussage der Bibel. Das ist was, was Sie nirgends in der Antike im vergleichbaren Maße finden, dass ein Volk das eigene Versagen und dann, dass Gott es selbst straft, ja, und dann das noch berichtet. Da würde man sagen, also stellen Sie sich vor, wie der König David behandelt wird, ja, mit dem Nathan. Wenn ich so über Israel berichten würde, also unsere christlichen Medien berichten so definitiv nicht über christliche Führungspersönlichkeiten, sondern das verschweigt man dann und kehrt es unter den Teppich. Das ist auf der einen Seite eine Stärke des jüdischen Volkes, auf der anderen Seite ein Problem. Gut.
Da war noch eine Frage.
Das ist dann aber jetzt die vierte, ja?
Die letzte, ja.
Ja, bitte.
Ich meinte das Jordanland, dass dort immer noch weitere Siedlungen gebaut werden. Und manchmal auch ganze Olivenwälder vernichtet werden.
Was wird vernichtet?
Olivenwälder manchmal.
Okay. Also das war jetzt so. Ja, soweit ich Sie verstanden habe. Es ging ums Westjordanland, dass dort Siedlungen gebaut werden und dass dort Olivenwälder vernichtet werden.
Teilweise,
ja. Jetzt weiß ich nicht, wie ich darauf kurz antworten soll. Das Westjordanland ist eine höchst komplizierte Lage, eine höchst komplizierte Situation, und wir müssten jetzt, wenn wir das auseinanderdröseln wollen, vielleicht müssen wir darüber irgendwann mal einen Vortrag machen, ja, aber das kriegen wir auch in einem abendfüllenden Vortrag nicht hin. Ich werde Sie da höchstens noch verwirren. Weil wir müssen erstens sehen, wir reden hier in Deutschland oft von der Siedlungspolitik der Regierung Israels. Wenn ich jetzt hergehe und mir vor Ort ansehe, Sie hören es übrigens von vielen Israelis, die sagen, ja, unsere Regierung hat das und das gemacht. Wenn ich vor Ort hingehe, dann sehe ich keine Siedlungspolitik der israelischen Regierung, sondern ich sehe ein Zickzack, dass sich je, das ist das Problem einer Demokratie, dass sich je nach Stimmenmehrheiten, nach Stimmungen im Volk, nach möglichen Regierungskoalitionen oder was auch immer richtet. Wenn ich zurücksehe auf die letzten 20, 25, 30 Jahre, seit ich das beobachte und darüber berichte, dann kann ich Ihnen eins sagen, wenn es um Siedlungspolitik geht, dass die Leute, die wir hier verdächtigen als diejenigen, die am schlimmsten gegen die Siedlungen waren, das heißt die Siedlungen geräumt haben, die friedenswillig waren, würden wir sagen, Leute wie Shimon Peres oder Ehud Barak oder Ehud Olmert, ja, dass das die schlimmsten Siedlungspolitiker sind. Wenn wir zurücksehen, wahrscheinlich hat Shimon Peres mehr Siedlungen gegründet als der Ariel Sharon. Wir können zählen. Wer am schlimmsten für die Siedler ist, das ist Netanyahu. Und da habe ich ganz konkrete Dinge an der Hand. Zum Beispiel eine Sache, Netanyahu hat vor ein paar Jahren mal ein Siedlungsmoratorium, das einzige, das eine israelische Regierung jemals verkündet hat, hat Netanyahu verkündet. Und damit hat er der Welt gegenüber indirekt zugestanden, die Sache mit den Siedlungen ist ein Problem. Das wissen die Siedler sehr genau. Vorher haben die zwar darüber beraten, was politisch zu tun ist, haben aber nichts gemacht. Deshalb ist die Tatsache, wenn wir zurückgucken auf die letzten 30 Jahre, dass die Siedlungen unter denen, die linksgerichtet waren, am meisten gewachsen sind und unter den rechtsgerichteten Politikern geschrumpft sind oder dass es ihnen schlecht ging. Wer am meisten Siedlungen geräumt hat, das waren Menachem Begin, Ariel Sharon und also wer am meisten Land flächenmäßig abgegeben hat an die Palästinenser, war Benjamin Netanyahu. Ich weiß, dass das allen Klischees hier widerspricht. Was es gibt in Israel, und das macht es jetzt völkerrechtlich sehr problematisch, es gibt eine Siedlerbewegung. Leute aus dem Volk heraus, die kommen und sagen, ich will dort und dort wohnen. Und da Israel eine Demokratie ist, gibt es dann hin und wieder auch Leute, wie zum Beispiel den Eliakim Haetzni, den ich kenne, der so einer der alten Siedlerführer ist, ja, der dann auch eine Zeit lang in der Knesset saß und der mir mal gesagt hat, ich habe meine Regierung gezwungen, mir zu ermöglichen, hier zu leben. Wenn wir jetzt zu den Olivenbäumen gehen, also da muss nicht alles rechtens sein, da müssen wir aber genau hinsehen, was die Siedlungen betrifft. Das ist eine höchst komplizierte, auch rechtlich höchst komplizierte Lage. Übrigens, die Stellung unserer Bundesregierung ist alles andere als eindeutig hier. Was unsere Bundesregierung an Israel kritisiert, verurteilt und versucht zu behindern, ignoriert unsere Bundesregierung auf Zypern und fördert unsere Bundesregierung mit Entwicklungshilfegeldern in der Westsahara. Völkerrechtlich genau dasselbe. Wir müssen eines sehen, dass, was bringe ich da für ein Beispiel? Es ist eines der klaren Symptome von Antisemitismus, wenn ich meine Sparsamkeit als Kosteneffizienz lobe und meine Kinder dahingehend erziehe und beim Juden genau dieselbe Schwimmbewegung, Geld immer her zu mir. Ja? Wenn ich da sage, aber der Jude ist habgierig. Und das machen wir im politischen Bereich. Das rechtfertigt jetzt gar nichts. Ja? Wenn Unrecht, wenn Land gestohlen wird, dann muss darüber geredet werden. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass dort Land gestohlen wurde. Aber wenn das passiert, was in der Westbank oder im Westjordanland stattfindet, ist ein Kampf ums Land. Und da kommen jetzt die Ölbäume rein. Da muss ich Ihnen aber, da gibt es unterschiedliche Ölbäume, die unterschiedlich ausgerottet wurden ja, oder ausgerissen wurden. Ja? Es gibt zum Beispiel 90.000 Ölbäume, die ausgerissen wurden, um dieses hässliche Monstrum, Sie müssen hier, glaube ich, Mauer sagen, ja, des Sperrwalls, der Zaun, des Antiterrorzauns. Jedes Wort ist übrigens Propaganda, deswegen eier ich da so rum. Auch das müsste ich Ihnen jetzt erklären. Aber dafür wurden ca. 90.000 Ölbäume ausgerissen, die allerdings auch wieder eingepflanzt wurden. Ich habe so einen Ölbaum in meinem Garten stehen. Das ist ein furchtbares Unkraut. Und das ist einer der wenigen Bäume, die man auch in hohem Alter noch verpflanzen kann. Ja? Und da muss man genau hinsehen, was dort passiert ist. Es gibt jetzt noch eine andere Sache, aber da muss ich Ihnen erklären, dass wir ein rechtlich eine komplizierte Lage im Westjordanland haben. Da gibt es, weil das von Israel nicht annektiert wurde, das heißt, weil dort nicht israelisches Recht nur herrscht, herrscht eigentlich ursprünglich das osmanische Recht und dann das jordanische Recht. Und dann gibt es zwischen der nördlichen und der südlichen Westbank unterschiedliches Recht, weil die Jordanier angefangen haben, dort was zu ändern. Ach, britisches Mandatsrecht habe ich noch vergessen. Und das ist sehr wichtig, weil die Briten diejenigen waren, die das ganze Land vermessen haben. Jetzt will er, dass ich Schluss mache, aber ich bin noch nicht fertig. Es kommt noch israelisches Besatzungsrecht oder Militärrecht dazu. Und diese Rechtssachen, die überlappen sich. Ja? Was jetzt aber beim osmanischen Recht, also aus dem türkischen Reich, ja, osmanischen Reich wichtig ist, ist, dass die kein Privatland haben, sondern nur Nutzungsrechte. Und wenn ich irgendwo einen Baum pflanze und der Baum 3 Jahre stehen bleibt, dann gehört das Land mir. Und da versuchen Araber an vielen Stellen Bäume zu pflanzen und da kommen Juden und reißen es raus, weil das auf Staatsland steht. Da muss man aber genau hingucken, war das jetzt auf Privatland gepflanzter Baum oder war das auf Staatsland gepflanzter Baum, um das Staatsland zu Privatland zu machen. Und manchmal pflanzen Volontäre, die das nicht wissen, auf Staatsland Bäume und finden das dann ganz schlimm, wenn Israelis kommen und es rausreißen, aber verstehen nicht den rechtlichen Hintergrund. Also da muss man ganz genau hinsehen. Jetzt muss ich allerdings sagen, weil das so eine verwirrende Situation ist, kann ich nicht ausschließen, dass da auch von jüdischer Seite her Unrecht Arabern gegenüber geschehen ist. Also es ist eine sehr verwirrende Situation, aber da muss man genau den Einzelfall hinsehen. Ich muss eines sagen, ich habe jahrelang das verschwiegen, wo ein lutherischer Christ, der in Österreich studiert hat, weltweit viel Geld sammelt und immer wieder die Behauptung aufstellt, da würde Land von der israelischen Regierung ihm gestohlen. Und ich muss mittlerweile sagen, wer da lügt und wer Land stiehlt, ist der evangelikale lutherische Christ. Und das glaube ich mittlerweile auch nachweisen zu können. Und ich hab versucht, da zu einer Versöhnung schon vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren dort hinzuwirken auf Gespräche zwischen den Gruppen. Und da war es nicht der Jude, der gesagt hat, der lässt sich nichts machen und wir reden nicht miteinander, sondern es war der palästinensische Christ. Und deshalb, ich sage jetzt nur, das ist ein Beispiel, das ich persönlich etwas näher kenne. Und deshalb müssen wir das sehr genau hinsehen und keine Pauschalurteile treffen und sagen, die Juden oder die Palästinenser, das wird schwierig. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, meinen herzlichen Dank, Johannes. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Bewahrung im israelischen Straßenverkehr. Und wer noch mehr hören möchte, morgen Abend ist Johannes Gerloff bei unserer Nachbargemeinde in Lammertsveen. Da geht es um das Thema die Bedeutung der Tora für Juden und Christen. Auch herzliche Einladung dazu. Ich möchte dann den Abend beschließen. Und ich möchte mich nochmal bedanken für Ihren Beitrag zu den Kostendeckungen dieses Abends. Ich möchte aber nochmal ganz kurz die Termine in Erinnerung rufen. Das ist das Passafest, was hier gefeiert wird.